da ist natürlich eine sehr hohe Hemmschwelle, mit diesem Gefühl in eine Hundeschule zu gehen, weil es immer erstmal so den Geschmack davon hat, ich vertraue meinem Hund nicht. Und das ist eine Hürde, die ich natürlich sehr, sehr gerne aufweichen wollen würde, weil ich es super fände, wenn, egal mit welchem Thema, ich ein ungutes Gefühl kriege im Zusammenleben mit meinem Hund, ich immer dafür plädieren werde, traut euch, seid mutig und holt euch Hilfe.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Wie ist das, wenn ein Kinderwunsch besteht oder ein Kind kommt und der eigene Hund hat einige Baustellen und Themen? Und welche Überlegungen sollte man vielleicht vorher machen, wenn man einen Hund aussucht und irgendwann eine Familie gründen möchte? Darüber spreche ich heute mit Katinka Stinchkombi. Hallo Katinka, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona.
Wir knüpfen heute so ein bisschen an die letzte Folge, aber es ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, was ich auch so noch nirgendwo gelesen habe in der Hundeszene oder darüber gehört habe in einem Podcast oder so. Muss jetzt nicht so viel heißen, ich lese auch nicht so viel auf Social Media über Hunde gerade, aber ich glaube, es ist aber gar nicht so unrelevant. Also wenn ich jetzt meine Kundin angucke, dann sind die meisten so, würde ich sagen, zwischen Anfang, Mitte 20 und Mitte, Ende 30. So die allermeisten, natürlich gibt es auch ältere. Das heißt, bei einigen von denen, sicher nicht bei allen, ist irgendwo das Thema vielleicht mal später oder vielleicht sogar in näherer Zeit Kinder haben oder Kinderwunsch ein Thema. Mhm. Natürlich auch bei manchen Männern, aber ich habe einfach sehr viele Kundinnen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich auch.
Da wollen wir uns heute mal so ein bisschen Gedanken zu machen und ich möchte hören, was deine Gedanken zu dem Thema sind, wie das ist, wenn man einen Hund schon hat und man will ein Kind bekommen, ein Kinderwunsch ist da. Und speziell auch nochmal, wie ist es, wenn man vielleicht einen schwierigen Hund hat? Also einen Hund, der Themen mit sich bringt, der wo man sich gar nicht vorstellen kann, geht es mit einem Kind? Muss ich dann den Hund abgeben? Darf ich dann kein Kind bekommen? Was soll dann passieren? Kann das überhaupt funktionieren? Und da würde ich gerne heute mal ein bisschen mit dir eintauchen.
Und vielfältig.
Lass uns mal ganz am Anfang der Geschichte anfangen. Und zwar, was für Gedanken, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich irgendwann mal in ferner Zukunft einen Hund und ein Kind haben will. Aber noch nichts ist da.
Das ist so die einfachste Variante, die einfachste Vorangehensweise.
Ganz präventiv. Was würdest du sagen, ist eine sinnvolle Herangehensweise, wenn ich jetzt sage, es soll erstmal ein Hund einziehen, dass ich mir den aussuche im Hinblick darauf, dass es sein könnte, dass ich irgendwann in 3, 4, 5 oder 10 Jahren Kinder möchte? Weil es kann sich ja dann durchaus noch überschneiden, so ein Hund kann ja auch.
Meistens sind diese Gedanken ja nicht vorher da. Das heißt, im jungen Alter mit Anfang 20 schafft man sich den ersten Hund an. Man ist in einer Lebensphase, wo man auch Bock auf Erziehung hat. Das heißt, diese Menschen sind sehr offen für Hunde, die vielleicht auch, wenn es Secondhand-Hunde sind oder ältere Hunde sind, schon die ein oder andere Schwierigkeit oder das ein oder andere Thema, um das ein bisschen unspektakulärer zu formulieren, die das ein oder andere Thema mitbringen. Und der Gedanke an Kinder ist noch in Ferne, auch wenn das irgendwo auf dem Schirm ist, aber es wird selten in einen Topf geworfen. Das heißt, man traut sich das zu in dieser Lebensphase, weil man eben auch Bock auf Erziehung hat, Bock auf Auseinandersetzungen vielleicht auch. Und da ist das meistens nicht so in der Konstellation, dass man sich ernsthaft darüber Gedanken macht. Vielleicht kann man das auch in dem Alter noch nicht machen, weil es noch so in weiter Ferne liegt, gerade mit den Kindern, und man hat nicht die Möglichkeiten, sich das vorzustellen. Das heißt, wenn aber der Gedanke dahin geht, wie kann ich mich darauf vorbereiten, und ich versuche mir jetzt schon Gedanken zu machen, also ist dieses Bewusstsein überhaupt schon da, sich solche Gedanken vorher zu machen, was ja sehr wünschenswert wäre, aber eben nicht oft der Realität entspricht, würde ich immer empfehlen, geh ins Gespräch mit Menschen, die Hunde haben und Kinder bekommen haben oder ganz speziell eben die Hunde haben, die schon Schwierigkeiten haben oder Themen haben und ein Kind ist dazugekommen. Das heißt, ich würde mich mit Menschen auseinandersetzen, die diese Erfahrungen schon gemacht haben. Voraussetzung wäre aber auch hier, dass man eine ähnliche Denke hat, dass man eine ähnliche Herangehensweise hat. Das heißt, es gibt eine gewisse Sympathie zwischen diesen Menschen und man kommt nicht so aus zwei völlig verschiedenen Lagern, weil das macht meistens immer nicht so einen Sinn, sondern ich würde mich wirklich informieren und würde mich auseinandersetzen und in Gespräche gehen und auch Gespräche suchen, um dieses Thema für mich erstmal zu erfühlen und zu gucken, in welche Richtung geht das. Das wäre immer etwas, auch in weniger brisanteren Fällen würde ich immer dazu raten, unterhaltet euch, redet miteinander, tauscht euch aus und guckt, was dann für ein Gefühl dabei entsteht.
Vor allem nicht so kurz mal zwischen Tür und Angel fragen, weil ich meine, das ist, man kennt das vielleicht auch so, wie man, wenn man fragt, wie ist denn eine Geburt oder wie ist denn die erste Babyzeit, dann sind Leute sehr vielleicht noch mit ihren subjektiven Erfahrungen, mit vielen Emotionen, was das Thema angeht, behaftet, aber man bekommt nicht unbedingt immer von jedem Antworten, die einem so viel helfen, sondern oft sind es Antworten, die in so ein bisschen Extreme gehen. Also es ist total furchtbar, wenn das Baby da ist und man schläft gar nicht mehr und es ist nur noch anstrengend. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm alles ist, oder es ist halt komplett rosarot und dann weiß man gar nicht, ja, wie ist es denn jetzt wirklich? Also ich konnte mir das gar nicht gut vorstellen, wenn ich andere Mamas gefragt habe, wie es mit Kind ist, weil ich da irgendwie keine befriedigenden Antworten bekommen habe, die mir für meine persönliche Situation irgendwie was gebracht haben. Das heißt, vielleicht auch da gucken, dass man dann wirklich, wie du sagst, ein längeres Gespräch führt und ehrlich reinfragt oder einfach das Ganze im Alltag auch mitbekommt, beobachtet, dass es vielleicht manchmal
ja, man muss sich natürlich Gedanken machen, was stelle ich für Fragen? Und das liegt ja bei einem selber. Was will ich denn für mich wirklich als Antworten haben und auf welchem Ohr höre ich denn auch diese Antworten? Das heißt, ist der Wunsch für einen Hund so groß, dass ich immer nur das Positive raushöre und die Schwierigkeiten, die man vielleicht mitgeteilt bekommt, die überhöre ich, weil ich diesen Wunsch so extrem habe, mir diesen Hund jetzt anzuschaffen. Und ich habe mich vielleicht auch schon in einen Hund verliebt und habe gewisse Vorstellungen. Und dann, das kennt man in vielen Situationen, wo man dann abwägt und sagt, ach, das nehme ich in Kauf und jenes nehme ich in Kauf. Das wird schon nicht so schlimm. Das heißt, rede ich mir da was schön oder sind das realistische Gespräche, die ich führe? Und auch die Fragen finde ich sehr entscheidend, die man stellt. Und das liegt in der Eigenverantwortung. Es liegt nicht am Gegenüber, erzählt er mir jetzt Quatsch oder nicht, sondern es geht ja davon aus, was ich für Fragen stelle. Und da muss ich, glaube ich, mit mir selber sehr, sehr ehrlich sein, weil man im Nachhinein nicht hingehen kann und sagen kann, das hätte sie mir mal vorher sagen sollen. Ja, vielleicht habe ich aber auch nicht die richtigen Fragen gestellt. Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
Ja, aber man muss auch differenzieren, dass natürlich jeder seine persönliche Geschichte mit sich bringt. Und gerade wenn Sachen sehr emotional abgelaufen sind, dann die eher hervorgehoben werden und es nicht unbedingt ein Abbild der Realität ist. Also wenn man jetzt seine Eltern fragt, wie war früher das, ein Kind zu haben, dann sagen die meisten Eltern, oh, es war so schön. Mhm. Aber hätte man die damals gefragt, als sie noch nachts aufstehen mussten und alle 2 Stunden und nicht geschlafen haben, hätten sie vielleicht was anderes gesagt. Also
ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich mein erstes Kind bekommen habe und ich habe gestillt und hatte auch den Kaiserschnitt, den ich nicht haben wollte und habe sehr lange liegen müssen. Und bis ich wieder fit war, ging sehr viel Zeit ins Land. Und ich war entsetzt. Also ich weiß noch, dass ich in diesem Kinderzimmer auf diesem Stuhl da gesessen habe und das Kind an der Brust hatte und habe mit einer Freundin telefoniert, die dann gesagt hat, ja, wann wollen wir uns denn sehen und hin und her. Und es waren schon ein paar Wochen nach der Geburt vorbei und ich konnte mir es überhaupt nicht vorstellen. Weil ich gedacht habe, ich bin hier einfach nur im Stillstress. Ich kann überhaupt niemanden sehen. Es funktioniert auch alles nicht so. Und warum habt ihr mir das nicht vorher gesagt, dass das hier so abläuft? Also ich weiß noch, dass ich da sehr auf den Boden gefallen bin der Tatsachen, als ich das erste Mal Mutter geworden bin. Und ich habe aber eben auch vorher nie wirklich intensiv gefragt, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es überhaupt ein Problem geben könnte. Und das muss man natürlich den Leuten auch ein Stück weit zugute halten, dass man ja auch nicht erstmal von einer Situation ausgehen sollte, die problematisch wird. Klar, entscheide ich mich bewusst für einen Hund, der Schwierigkeiten mitbringt, dann finde ich, ist es definitiv in der Verantwortung, sich vorher darum zu kümmern, was für Schwierigkeiten kommen hier eventuell auf mich zu. Habe ich jemanden, der mich unterstützt, der mich auf diesem Weg begleitet? Und wie ist das mit dem Kinderwunsch? was ist wirklich, wenn der Tag kommt? Weil es gibt viele, ich habe immer so das Gefühl, dass die Generation nach mir immer weniger oft über Kinderwunsch nachdenkt als über eine Anschaffung zu einem Hund. Vielleicht lebe ich aber auch in dieser Bubble, wo einfach sehr viele Hundefrauen sind, die gerne mit Hunden zusammenleben und die dadurch, dass sie sich den Traum des Hundes erfüllt haben, den Kinderwunsch nach hinten rücken lassen. Das ist aber alles spekulativ und das ist natürlich nur aus meiner Sicht der Dinge erstmal, wenn ich über eine Anschaffung eines Hundes denke, der keine Probleme mit sich bringt. Das heißt, ich hole mir jetzt den Labrador-Welpen, um es so ganz pauschal und plakativ zu sagen, und weiß, dass ich vielleicht in den nächsten 5 Jahren noch ein Kind kriegen will, dann muss ich mir darüber ja auch erstmal keine Gedanken machen, weil das ist ein Welpe, es ist ein Labrador, was soll da schon passieren? Ich bin vielleicht mit Hunden aufgewachsen. Also da kann man auch erstmal unbedarft rangehen und guckt, wie sich die Zeit entwickelt und wie sich die Bedürfnisse entwickeln. Wenn ich aber mir einen Hund vielleicht aus zweiter Hand geholt habe und weiß, dass der entweder Schwierigkeiten mit Menschen oder mit Hunden oder auch Jagdverhalten oder ähnliche Themen hat, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Und ich finde es dann wichtig, die Entscheidung zu treffen, wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten? Und da würde ich immer empfehlen, sich jemanden an die Hand zu holen, der ein Profi ist.
Also Beratung vor dem Hundekauf.
Ja.
Ja. Und da dürft ihr gerne ansprechen, falls es KundInnen oder zukünftige KundInnen hören. Ihr dürft gerne sagen, wir haben auch einen Kinderwunsch, wissen wir noch nicht, aber kann sein, dass in 3 Jahren das Thema wird oder so.
Es gibt auch Leute, die ich darauf anspreche. Also in meinen Beratungsgesprächen, wenn ich Menschen oder ein Pärchen vor mir habe, wo ich mir vorstellen könnte, die sind in dem Alter, die haben noch keine Kinder, haben aber gerade ein Thema mit einem problematischen Hund und die sprechen das von sich aus nicht an, spreche ich das tatsächlich auch an, weil es für mich und meine Arbeit auch wichtig ist.
Wie machst du das? Weil es ja ein sehr sensibles Thema, ja, wo ja auch Geschichten hinterstecken können,
ja,
wo man jetzt keine Wunden aufreißen, nee, möchte mitunter oder so. Aber trotzdem ist es ja irgendwo als Trainerin auch deine Verantwortung, wenn es zum Beispiel darum geht, soll der Hund bleiben oder nicht, dass die dieses Thema eben mitbedenken, falls sie es sonst gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ja, ich spreche natürlich nicht drauf an, wollt ihr jetzt in den nächsten Jahren ein paar Kinder kriegen? Wie sieht das aus? Habt ihr euch Gedanken gemacht? Sondern ich taste mich auch da voran. Es könnte ja auch sein, dass ihr in den nächsten 5 Jahren eure Familie vergrößern wollt oder ähnliches. Und dann schaue ich mal, wie die Reaktionen so sind und ob sie das Thema annehmen und ob sie auf so ein Thema drauf einsteigen. Und dann entwickle ich da natürlich auch ein Gefühl für, könnte das ein Thema werden oder ist es erstmal überhaupt kein Thema? Und man kriegt natürlich auch sehr schnell ein Gefühl dafür, dass jemand darüber nicht sprechen möchte, dann würde ich da natürlich auch erstmal nicht drin weiter popeln. Aber ich würde mich zur Verfügung stellen, dass mit mir es möglich ist, dieses Gespräch anzufangen und dass ich das auch wichtig finde. Und in dem Moment, wo ich das Thema anspreche, signalisiere ich natürlich auch, dass mir das Thema wichtig ist und dass es auch dazugehört, weil der Hund nun mal als Familienmitglied mittlerweile angesehen wird und diese Aufgabe erfüllen soll. Und wenn die Familie sich vergrößert, finde ich, ist es wichtig, das eben auch mit ins Gespräch und in die Beratung mit einzubeziehen.
Noch ein Punkt, du hast ja gesagt, dass viele, vielleicht auch jüngere HundehalterInnen sagen, ja, ich habe auch irgendwie Bock auf dieses Erziehen und ich mag da irgendwie was machen. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich bei manchen immer noch der Gedanke vorherrscht, dass man ja jeden Hund erziehen könnte oder dass man jeden Hund aus dem Auslandstierschutz mit genügend Liebe wieder hinbekommt oder so.
Ja, das ist natürlich so ein grundsätzlicher Gedanke, dass hat wenig erstmal mit Kindern, die kommen könnten, zu tun, sondern dieser Gedanke, wenn ich ins Internet gehe und mir einen Hund aus dem Ausland bestelle, der mir in der Box transportiert wird und mir auf dem Parkplatz übergeben wird und ich stelle mir vor, naja, der wird so, wie er da auf dem Foto abgebildet ist oder vielleicht auch auf dem Video und die Realität ist dann eine ganz andere. Das haben wir natürlich häufiger und das hat jetzt erstmal noch gar nicht viel damit zu tun, ob die Leute ihre Familie vergrößern wollen und Kinder kriegen wollen, sondern dass man prinzipiell häufig naiv an solche Geschichten drangeht. Und das ist natürlich immer etwas, wovon ich abraten würde, zu sagen, geht nicht daran mit dem Gedanken, ihr könnt jeden Hund erziehen. Es gibt einfach Hunde, die gewisse Genetik mitbringen, die gewisse Erfahrungen mitbringen, auch epigenetisch, das heißt in ihrer Vorgeschichte erlebte Dinge, die weitergegeben worden sind. Es muss nicht immer die schlechte Erfahrung sein, es muss nicht immer der böse Mann mit Hut und Mantel und Stock sein, wovor sie Angst haben und ein Trauma erlitten haben, sondern es können eben auch wirklich Dinge sein, die epigenetisch mitgegeben worden sind. Und das sind Dinge, mit denen müssen wir leben. Natürlich gibt es Möglichkeiten, besser oder schlechter damit zu leben. Und solche Themen sollte man auch angehen. Aber dass Hunde diese extremen Themen an den Nagel hängen und sagen, oh, ich lebe jetzt in Deutschland und ich bin jetzt erzogen worden und das wird nicht mehr ein Thema für mich sein, ist dann ja doch eher selten der Fall.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt schon einen Hund habe, es sollen Kinder dazu kommen? Ist es dann vielleicht auch sinnvoll, sich einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin zu holen, die den Hund einschätzen und sagen, was könnte man denn da, was könnten da Themen machen oder wie groß sind die Themen? Wie problematisch könnte das mit Kindern im Alltag werden?
Ja, und da gibt es eine häufig sehr große Hemmschwelle, hinzugehen und zu sagen, ich habe hier ein komisches Bauchgefühl, ich würde ganz gerne Kinder haben oder ich bin schon schwanger, das Kind ist schon unterwegs und man lebt vielleicht schon eine gewisse Zeit mit diesem Hund zusammen und auf einmal entwickelt man so ein Gefühl von Unsicherheit und ja, es fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Da ist natürlich eine sehr hohe Hemmschwelle, mit diesem Gefühl in eine Hundeschule zu gehen, weil es immer erstmal so den Geschmack davon hat, ich vertraue meinem Hund nicht. Und das ist eine Hürde, die ich natürlich sehr, sehr gerne aufweichen wollen würde, weil ich es super fände, wenn in egal mit welchem Thema ich ein ungutes Gefühl kriege im Zusammenleben mit meinem Hund, ich immer dafür plädieren werde, traut euch, seid mutig und holt euch Hilfe und holt euch jemanden, der zu euch passt, wo man sich gut aufgehoben fühlen kann und wo man ernst genommen wird mit seiner Problematik, egal wie, wohin die Geschichte geht. Es kann die eine Seite sein, es kann wirklich auch hormonell bedingt sein, dass werdende Mütter sich mehr Sorgen machen und sich mehr Gedanken machen, die sie sich vorher gar nicht gemacht haben und sagen, oh Gott, ich bin jetzt schwanger und ich habe mir die Gedanken nie gemacht, hätte ich das doch bloß mal vorher gemacht. Alles nicht schlimm. Wichtig wäre nur, es nicht...
Ist halt das Leben.
Genau, nicht also wegzudrücken und zu sagen, oh, es wird schon irgendwie und wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, sich dann zu melden, sondern schon vielleicht die ein oder andere Alarmglocke ernst zu nehmen und zu sagen, woher kommt das denn? Und vielleicht tut es ganz gut, wenn jemand, der einen ganz guten Blick für Hunde hat, das nochmal von außen betrachtet, einschätzt und vielleicht auch eine Hundetrainerin zu nehmen, die Erfahrung mit Kindern hat und auch selber sowas schon mal erlebt hat. Das tut schon gut. Und wenn es nur das Gespräch ist, vielleicht wird es ja gar kein Training oder Erziehung oder wie auch immer, sondern nur in einem guten Kontakt und in einem guten Austausch zu bleiben.
Ja, und ich glaube, das kriegt man ja auch schon ganz gut vorher mit, wenn man mit der Hundetrainerin oder dem Hundetrainer telefoniert oder sich so ein bisschen die Inhalte anguckt, ob da eine Sensibilität oder so da ist oder ein Feingefühl in der Kommunikation mit Menschen, ob das dann einem gut tut in so einer sensiblen Phase, würde ich sagen, wie wenn man gerade schwanger geworden ist oder gerade das Thema Kinderwunsch angeht, dann ist man ja nicht hingehen, weil man Angst hat, dass dann jemand sagt, der Hund muss abgegeben werden.
Ja, genau.
Wer das jetzt einfach so pauschal sagt, ohne Fragen zu stellen, dem würde ich auch einfach gar nicht zuhören, weil das ist keine einfach mal so pauschale rausgehauene Sache, sondern man muss halt erstmal jemand auch haben, der da sich wirklich ein Bild verschaffen will.
Ja, und das macht das Thema natürlich so schwierig, ne? Es gibt eben nicht die pauschale Antwort und auch in der Folge davor, ne, mit Altersangaben und wann darf man was machen und wann nicht. Das funktioniert halt nicht. Es funktioniert schon nicht zwischen Mensch und Hund im Allgemeinen und es funktioniert noch viel weniger in dem Moment, wo ich eine Familienkonstellation habe oder sich auch in der Familienkonstellation was ändert. Ob ein Kind dazukommt oder wie auch immer eine Trennung oder dann komme ich mit einem neuen Partner zusammen, der bringt schon Kinder mit und die sind schon älter und die hatten vorher nie einen Hund und drehen jetzt völlig hohl, weil sie den Hund sehen. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Variationen und dadurch, dass wir so wahnsinnig viele Variabilitäten da drin haben in diesem ganzen Thema, ist es einfach keine Grundsätzlichkeit und nichts zu pauschalisieren. Man kann immer mal eine Empfehlung abgeben oder in welche Richtung sollte es gehen. Aber pauschal da etwas zu sagen, ja, der Hund hat problematisches Verhalten, oh, du wirst jetzt schwanger, tut mir leid, musst du leider den Hund abgeben. Genau das ist das, was wir nicht wollen. Und da hat sich die Hundeerziehung oder das Hundetraining oder die Beratung im Hundetraining so toll verändert, dass das nun wirklich nicht mehr nötig ist, mit solchen Themen da so umzugehen.
Und auch andersrum, Familien nicht zu stigmatisieren, die das Kind ist gekommen und es hat mit dem Hund nicht funktioniert und die haben sich irgendwann entschieden zu sagen, der Hund wird weitervermittelt in eine Familie, wo es für alle eine bessere Situation ist, da nicht zu sagen, ja, aber dann den Hund schnell mal abgeben, wenn das Kind kommt. Ja. Also ich denke mal, auch das gibt es, dass sowas leichtfertig gemacht wird, so, das würde ich jetzt auch nicht ausschließen, aber wie viele sind es und wie oft ist es einfach eine richtig gute, wohlüberlegte Entscheidung, die man auf gar keinen Fall so über einen Kamm scheren darf.
Ja, und es ist absolut gerechtfertigt, auch irgendwann für die eigene Familie, für die Kinder oder eine Entscheidung zu treffen oder auch wirklich für den Hund. Es gibt einfach Hunde, die sind unfassbar gestresst mit dieser neuen Familienkonstellation, die das nicht leisten können und würden es vielleicht sogar leisten. Das heißt, ich habe nur den Faktor gestresster Hund. Ich habe noch kein Aggressionsproblem oder ähnliche Dinge, aber ich merke einfach, dass mein Hund sich nicht mehr wohlfühlt in dieser Konstellation. Natürlich besteht eine große Verbindung und ein intensives Gefühl, weil man eine gewisse Zeit miteinander verbracht hat und sich sehr gern hat und sehr liebt. Und trotzdem wäre dann ja der Punkt, ob nicht genau aus diesem Grund auch die Entscheidung die richtige wäre, für diesen Hund ein neues Zuhause zu suchen, wo der Stress reduzierter ist und wo er in gewissen Situationen einfach mehr zur Ruhe kommen kann und besser leben kann. Das ist ja immer die Definition von Liebe, ne? Inwieweit liebe ich denn meinen Hund, dass ich auch für meinen Hund diese Entscheidung treffen kann, die für mich natürlich unfassbar schmerzhaft ist, aber für den Hund letztendlich die bessere Variante. Das sind immer sehr, sehr hoch emotionale Themen, sehr schwierige Themen. Und das betrifft ja auch nicht immer nur die Entscheidung, wenn dann Kinder kommen und es passt nicht, sondern eben auch in anderen Konstellationen, wo man sagt, für den Hund kann man solche Entscheidungen auch treffen. Und ich finde, gerade im Thema Hund haben wir das ganz, ganz große Glück, dass Hunde so unfassbar anpassungsfähig sind und solche Megatalente in diesem Bereich sind, sich an neue Situationen anpassen zu können. Und das erlebe ich tagtäglich in meiner Arbeit in Kleinigkeiten. Es geht ja nicht immer um Abgabe, um Himmels Willen, aber es geht um viele Kleinigkeiten, die sich verändern. Und es ist so faszinierend, wie ein Leben lang diese Hunde in der Lage sind, sich so toll an neue Situationen anzupassen und die so zu akzeptieren, wie sie sind, weil sie im Hier und Jetzt leben und nicht zurückblicken und in der Vergangenheit hängen bleiben, Depressionen kriegen oder wie auch immer. Und wie faszinierend und wie toll ist das, dass diese Möglichkeit besteht, die wir Menschen nun mal nicht haben.
Wir haben ja die Folge genannt, Kinderwunsch mit, in Klammern, schwierigem Hund. Ich würde gerne mit dir das so ein bisschen konkreter machen. Mhm. Was ist ein schwieriger Hund? Wir haben es jetzt so ein bisschen platt so genannt. Aber was wären Themen für dich, die mehr oder weniger, größer oder kleiner, schwierig werden könnten, wenn ein Kind dazukommt?
Schwierig wird es in dem Moment, wenn die HalterInnen Schwierigkeiten empfinden. Das ist ja immer so die grundsätzliche Sache. In dem Moment, wo das Gefühl nicht mehr stimmt, wo man dem Hund vielleicht etwas zutraut, was man ihm vorher nicht zugetraut hätte, und man sich mehr Sorgen macht, mehr Gedanken an den Hund verschwendet, vielleicht unterbewusst auch die ein oder andere Situation schon anfängt zu verhindern, damit bloß nichts passiert. Ich finde, da fangen Schwierigkeiten an. Und da sollte man spätestens das ernst nehmen und sich Unterstützung holen. Und dann gibt es natürlich auch die Situation, wo man es nicht hat kommen sehen und ist überrascht, dass auf einmal der Hund eine Reaktion von sich gegeben hat, mit der man nicht gerechnet hat, die man nicht hat kommen sehen. Und auch das kann passieren und ist im ersten Falle erstmal nicht schlimm, sondern die Frage wäre ja, wie gehe ich dann damit um?
Und was meinst du konkret? Also hast du da ein Beispiel oder eine Vorstellung?
Naja, nehmen wir das krabbelnde Kind, was vor Freude auf dem Fußboden rumkrabbelt und krabbelt in die Nähe des Hundes und der Hund zischt einmal nach vorne und knapst dem Kind, weiß ich nicht, in den Oberschenkel, vielleicht auch in die Backe oder wo auch immer. Das heißt nicht, dass da gleich Blut fließen muss und Löcher sind, aber das Kind schreit, hat sich erschreckt und ich bin als Elternteil geschockt und
ja, voll,
bin
klar.
Fix und fertig. Und dann gibt es natürlich eine Erstreaktion zu sagen, um Gottes Willen, ich habe es einfach nicht gesehen, habe ich einen Fehler gemacht, was ist passiert? Dann kommen diese ganzen Reaktionen erstmal und für mich wäre es immer wichtig zu sagen, okay, Cut, den Hund packe ich erstmal irgendwo hin und ich gucke nach meinem Kind und ich bin für mein Kind da. Auch da geht es ja schon darum, möglichst, wenn es eben keine schwereren Verletzungen sind, das ist natürlich völlig klar, sondern es geht um den Schreck, um den Schnapper. Das Kind hat sich erschreckt, weint vielleicht. Das heißt, ich kümmere mich darum und versuche auch da so ruhig wie möglich zu bleiben. Ähnlich wie Kinder fallen hin, schürfen sich das Knie auf und man muss nicht sofort den Krankenwagen und den Notarzt rufen, sondern man guckt in aller Ruhe erstmal, was ist denn wirklich passiert. Man nimmt jemanden in den Arm, tröstet jemanden und guckt dann, was ist denn wirklich passiert. Das heißt, ich nehme mich so gut es geht aus der Situation raus und werde dann, wenn sich alles soweit beruhigt hat, erstmal gucken, was ist hier eigentlich überhaupt passiert. Und dann geht natürlich so eine Maschinerie los, zu sagen, um Gottes Willen, ich habe es wirklich nicht kommen sehen oder kommen dann auch mal Gedanken hoch, da gab es schon mal die ein oder anderen Anzeichen und mein Hund hat auch sonst Schwierigkeiten, wenn fremde Leute zum Beispiel da sind und der liegt im Körbchen, da sage ich auch den fremden Leuten immer, sie sollen den nicht anfassen im Körbchen. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, warum, aber vielleicht war das Gefühl schon immer so, dass das vielleicht nicht sein sollte und diese Gedanken kommen dann vermehrt in den Kopf, dass es vielleicht doch die ein oder anderen Anzeichen gab oder gibt, mit denen man gut im Management leben konnte und jetzt kommt halt das echte Leben um die Ecke und es ist passiert. Und dann geht es natürlich in die Richtung zu sagen, auf der einen Seite hole ich mir Beratung und dann muss ich gucken, was will ich und erkläre ich meinem Hund dann zum Beispiel da, wo du schläfst und deine Liegeplätze sind und mein Kind krabbelt in der Richtung, dann geh, wenn es dir zu eng wird. Sowas kann man Hunden beibringen, zu sagen, in dem Moment, wo es dir zu eng wird, dann verlass das Zimmer und geh woanders hin und du hast einen Rückzugsort, wo du dir sicher sein kannst, dass auch kein Kind kommt. Das heißt, man kann ein Zimmer etablieren, man kann eine Box etablieren, wo Hunde einen sicheren Rückzugsort haben, wo sie aber auch wirklich gelernt haben, diesen Rückzugsort aufzusuchen, wenn Stress entsteht oder ein ungutes Gefühl entsteht. Das heißt, das kann man natürlich begleitend mit einem Trainer hinbekommen, Hunden so einen Rückzugsort zu ermöglichen und das auch als gut zu empfinden. Und natürlich ist das Management dann so, dass ich vielleicht meinen Hund auch vorher aus dem Zimmer bringe, wenn ich mein Kind auf dem Boden krabbeln lasse und da entspannt dabei sein will für mein eigenes Gefühl, weil es bringt natürlich auch niemandem was, wenn ich daneben sitze und sage, oh Gott, es könnte gleich wieder passieren und hin und her und krabbel da mal lieber nicht lang und ich tue mal den Hund weg, soll ich ihn wegtun, soll ich ihn nicht wegtun? Das heißt, in dem Moment, wo ich schon in eine innere Unruhe verfalle, läuft ja schon irgendwas schief. Das heißt, ich muss in erster Linie immer gucken, dass es mir gut geht und dass ich ein sicheres Gefühl habe und was brauche ich dafür? Die Frage muss man sich immer stellen und wie kann ich dafür sorgen, dass alle Beteiligten in eine ruhige Situation kommen können.
Das heißt zusammenfassend ernst nehmen, so, also klar, tut man ja automatisch, wenn was passiert, also so, aber eher analytisch und im besten Fall natürlich, das ist dann gelaufen, aber im besten Fall vorher aufs Bauchgefühl verlassen und Dinge, das hatten wir ja schon in der letzten Folge, das hast du da betont, erstmal beobachten und dann gucken. Ne? Also ich habe mein Kind auch zum Beispiel, als sie angefangen hat, auf dem Boden zu krabbeln, sehr genau erstmal geguckt, wie bewegen sich denn die Hunde, wenn die da in die Richtung kommt, ohne dass ich direkt Kontakt zugelassen habe. Und dann konnte ich sehen, okay, so benehmen sich die Hunde in der Situation. Und dann kam die nächste Situation, wo ich wieder ein bisschen beobachten konnte und so ein Rantasten statt überschätzen, das ist schon
Ja, da müssen wir natürlich gucken, Iona, weil wir das aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ne? Du bist Hundetrainerin, ich bin Hundetrainerin. Wir haben eine andere Beobachtungsgabe und eine andere Beobachtungsmöglichkeit als der normale oder die normale Hundehalterin.
Aber das wäre ja vielleicht dann auch eine Sache, wo man gucken kann, wenn man weiß, man ist schwanger und es kommt ein Kind und man hat einen Hund, wo man sagt, ich weiß es nicht, ich kann den nicht gut einschätzen, ja. dass man dann gezielt sagt, habt ihr was zum Thema Körpersprache für mich? Wie kann ich denn sehen, wie ein imponierender Hund aussieht, wie ein drohender Hund aussieht? Wie kann ich denn die feinen Signale, bevor die Lefzen hochgezogen sind, sehen, dass man da sich sozusagen Schulungen auch mit reinholt, was das Thema Körpersprache und Ausdrucksverhalten angeht, oder?
Ja, und ich finde auch, dass bevor das Kind kommt und der Hund ist schon da, ich natürlich vorbeugend auch eine ganze Menge machen kann. Das heißt,
voll.
Egal, ob mein Hund ein schwieriger Hund ist oder ein nicht schwieriger Hund ist, ich weiß, und das muss man eben sehr ernst nehmen, dass sich das Leben grundlegend verändern wird. Und gerade im Thema Frustrationsbereich oder Ressourcen, Futter, diese ganzen klassischen Themen, die auf der Hand liegen, ich würde immer gucken, dass ich das im einen Schritt mit einem anderen Blickwinkel beobachte und dann wirklich auch überprüfe. Das heißt, ich bringe meinen Hund absichtlich mal in frustrierende Situationen, die er in dem Leben mit meinem Partner und mir vielleicht so noch nicht erleben musste, weil es eben keine Kinder gab. Das heißt, wie läuft's denn dann mit Kind? Naja, das Kind kommt auf die Welt. Es ist zum Beispiel kein geregelter Tagesablauf mehr möglich für den Hund, der vielleicht vorher gewohnt war. Morgens aufstehen, dann geht's die Runde mit dem Hund, dann gibt's was zu fressen und so weiter und so fort, wie das halt so ganz klassisch immer läuft. Und man kann sich das ja nicht so ganz vorstellen, bevor das Kind da ist, aber dieser geregelte Tagesablauf ist ab dem Moment zunichte, wo das Kind auf der Welt ist. Und wenn da schon ein Hund Schwierigkeiten hat.
Weiß nicht, was du meinst. Mein Tagesablauf ist viel geregelter mit Kind als selbst in der Selbstständigkeit.
Naja, zumindest ist es anders. Sagen wir mal so. Es ist anders als vorher.
Ja.
Jetzt kann es ja sein, dass durch dieses anders als vorher der Hund schon in eine frustrierende Situation fällt und kann damit überhaupt nicht umgehen, weil ich das nie trainiert habe, weil es für mein normales Leben oder für mein Leben davor überhaupt nicht nötig war. Das heißt, ich würde solche Sachen auf jeden Fall ein Stück weit rausreizen wollen, zu gucken, kann ich meinen Hund neu kennenlernen, wenn ich ihm neue Aufgaben stelle im Bereich Frustration, was jetzt für mich der erste Schritt wäre, weil Hunde haben überall irgendwo irgendwelche Frustthemen. Und es wird so oder so irgendwo Frustthemen geben, wenn Kinder kommen. Und wie können sie lernen, damit besser umzugehen? Wie können sie sich selber im besten Falle in die Ruhe regulieren? Das wären für mich die ersten Themen. Und dann würde ich gucken, gibt es im Verlaufe dieses Zusammenlebens, was wir hatten, Themen, die ich unterbewusst vielleicht mal umschifft habe? Zu sagen, wie ich das vorhin mit dem Besucher gesagt habe, ne? Es kommt Besuch und ich habe prinzipiell, obwohl nie was vorgefallen ist, dem Besucher gesagt, wenn mein Hund im Körbchen liegt und schläft, fass ihn bitte nicht an. Das heißt, dafür müsste ich ein Gefühl kriegen und sagen, oh ja, da gibt es Kleinigkeiten. Es müssen wirklich nur Kleinigkeiten sein, wo ich immer drumherum manage oder gewisse Körperstellen, wo ich den Hund prinzipiell nicht anfasse. Weil ich sage, könnte schwierig sein. Ich weiß zwar nicht warum, aber es könnte schwierig sein. Dieses sich wirklich hochzuholen und zu sagen, stimmt, es gibt Themen, die ich umgehe, umschiffe, die ich vermeide und dann wirklich genauer nachzugucken, warum ist das so? Und vielleicht auch zu überprüfen, wann ist das so und eben da auch mit einem guten Hundetrainer, Hundetrainerin, sich auf den Weg zu machen, den Hund besser kennenzulernen und auch an gewisse Grenzen des Hundes ranzugehen, um wirklich besser einschätzen zu können, wie reagiert mein Hund denn in solchen Situationen. Und das kann man vorbeugend auf jeden Fall machen. Das würde ich auch immer dazu raten, dass ich meinen Hund einfach noch besser kennenlerne. Und vielleicht habe ich ja auch schon Erfahrungen, weil Freundinnen von mir Kinder gekriegt haben und der Hund reagiert zum Beispiel komisch auf Geräusche, die Säuglinge machen oder wir Menschen sind, wenn Säuglinge im Raum sind, also ich nehme mich da überhaupt nicht aus, sind ja auch quietschig unterwegs und sagen, oh, guck mal, wie niedlich und die Aufmerksamkeit liegt dann bei so einem kleinen Wurm und alle drehen sich um und der Hund sitzt da unten und sagt, was es mit mir früher war, ich nicht derjenige, wo alle hier rumgequietscht haben. Das kann ich jetzt nicht aushalten. So, und das wären für mich Themen, die ich auf jeden Fall mir angucken würde, aufgreifen würde, und ich würde sie anfangen zu trainieren für den Hund, dass der gut vorbereitet ist, dass er mit neuen Situationen besser klarkommen kann, dass er Möglichkeiten hat für Lösungen und dass das für alle Beteiligten eine sicherere Nummer ist. Das heißt natürlich immer noch lange nicht, dass nicht nichts passiert.
Also man kann sagen, in Kanus-Sprache, ein gutes häusliches Programm, was vorher schon gelebt wurde, ist mit die beste Vorbereitung, wenn dann ein Kind kommt für den Hund.
Auch wenn ich erstmal gar kein Problem mit meinem Hund habe. Aber ich finde, Veränderungen an sich erleben zu dürfen und zu gucken, wer hat welche Strategien, mit Veränderungen umzugehen, das sollte ich auf jeden Fall über meinen Hund wissen, bevor sich eine Familienkonstellation verändert.
Es ist auch die Rückmeldung von KundInnen, die erstmal den Hund erzogen haben und bei mir ein häusliches Programm gemacht haben und dann das Kind gekommen ist und sie gesagt haben, krass, wie gut das funktioniert.
Ja.
Weil das Prinzip häusliches Programm kannte der Hund. Also der hat sich einfach dann wieder neu angepasst. War dann sogar manchmal zugänglicher, weil er gesagt hat, oh, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier mich in den Alltag gerade einfüge. Also
ja, und ich finde, es macht auch was mit dem eigenen Gewissen. Wenn das Kind dann auf die Welt kommt und ich bin sehr in dieser Babybubble erstmal drin, was völlig nachvollziehbar ist und auch vielleicht hormonell in einer bestimmten Situation. Und dann kommt vielleicht noch das schlechte Gewissen dazu, dass ich mich nicht, dass ich den Hund nicht adäquat darauf vorbereitet habe und der ist vielleicht lost, weil er überfordert ist. Und das, dem kann ich natürlich super entgegenwirken, indem ich auch meinen Hund auf sowas vorbereite. Und das würde ich immer empfehlen.
Wie sieht's denn aus mit Spielsachen? Was würdest du sagen, darf, also der Hund, wenn man jetzt noch kein Kind, noch keinen Hund hat, aber man weiß, jetzt zieht bald der Welpe ein und vielleicht will ich irgendwann mal Kinder haben oder vielleicht will ich auch, bin ich auch, werde ich mal Tante und ich werde oft ein Kind zu Besuch haben. Es muss ja auch gar nicht immer ein eigenes Kind sein. Sollte ich dann meinem Welpen, meinem Junghund, meinem Erwachsenenhund eine Box mit Spielzeugen dahinstellen? Sollte ich dem Kuscheltiere werfen und Bälle? Und wie ist das überhaupt?
Ja, total. Und die quietschenden Dinge sind ganz besonders gut. Nein, natürlich nicht. eigentlich hast du die Antwort ja selber schon gegeben.
Ich war total neutral.
Und es wird sicherlich nicht die erste Folge sein, wo es um das geht, aber man kann es nicht häufig genug erwähnen.
Ja, wir müssen es ansprechen.
Wir müssen es erwähnen und ich finde es auch total wichtig und man kann es nicht oft genug sagen. Natürlich, wenn der Hund gelernt hat, ich beiß in die Kuscheltiere rein, die genauso aussehen wie die Spielzeuge von Kindern mittlerweile und dann quietschen die auch noch und das Quietschen belohnt mich als Hund. Erstens wird der Hund natürlich die Spielsachen von Kindern irgendwann klauen und da reinbeißen. Die machen auch irgendwelche komischen Geräusche und da ist irgendwas drin. Also das belohnt genauso. Und das vorauszusetzen, dass der Hund sowas unterscheiden kann, finde ich dann doch ein bisschen too much. Aber natürlich, genau, ich achte natürlich drauf, gerade Bewegungsreize und schnelle Hunde. Es ist egal, ob Kinder kommen oder schon da sind oder ich überhaupt mit Kindern zu tun habe und jeder Mensch hat irgendwo mit Kindern zu tun. Und wenn ich nur spazieren gehe und treffe irgendwelche Kinder auf irgendwelchen Laufrädern oder dann auch Fahrrad oder was auch immer oder es gibt kleine Kinder, die rennen und quietschen. Es ist prinzipiell für mich ein No-Go, Hunde auf Bewegungsreize oder mit Bewegungsreizen zu beschäftigen, die vor allen Dingen dann auch noch quietschen, wenn ich reinbeiße. Es ist eine Präventivmaßnahme, auch wenn mein Hund kein Junkie wird oder geworden ist, weil ich dreimal den Ball geworfen habe, trotzdem würde ich es lassen. Das Risiko würde ich überhaupt nicht eingehen. Das heißt, prinzipiell gehört sowas da nicht dazu. Und Spielzeug ja für den Hund. Und es gibt mittlerweile so coole Sachen, die man selber machen kann oder gerade im suchenden Bereich. Ich stehe ja voll auf diese Sachen, dass Hunde ihre Nase einsetzen und Aufgaben lösen und Dinge finden. Und natürlich dürfen die auch ihr Spielzeug haben. Man wird aber auch davon ausgehen müssen, dass sich Kinder und Hunde, gerade Kleinkinder, immer gerne Spielzeug teilen wollen mit Hunden oder Bock haben, Hunden Spielzeug wegzunehmen, um mal zu gucken, was der Hund so macht. Und umgekehrt genauso. Es gibt genügend Hunde, die auch Bock haben, Kindern mal was wegzunehmen und mal zu gucken, ob es dann schreit und ob dann die Besitzerin um die Ecke kommt und dann ist Aufmerksamkeit wieder da und so weiter. Wofür wird sowas genutzt? Das wäre natürlich nicht zu sagen, prinzipiell darf sowas hier alles nicht stattfinden, sondern auch ein Kind darf einem Hund mal ein Spielzeug wegnehmen, sondern es auch da wieder zu beobachten und Dinge festzustellen und dann zu gucken, muss ich hier an der Situation was verändern oder nicht.
Ich erinnere mich an den Moment, an dem ich das so kurz innegehalten habe und gemerkt habe, okay, cool, hier liegt ein Aussie mitten im Raum und über ihn werden zwei quietschende Bälle geworfen. Und er sagt nichts. Und da war ich schon froh, dass ich das von Anfang an auf dem Schirm hatte,
ja,
dass ich damit nichts.
Ich muss aber auch eine Lanze sprechen für die Hunde, so wie meine alte Terrierhündin, die nicht mehr ist. Aber die habe ich ja voll auf Bälle geschickt, bevor ich irgendwas mit Hundeerziehung, Hundetrainer und Karnes zu tun hatte. Und die war der totale Balljunkie, die wäre voll in dieses Muster reingefallen. Und trotzdem habe ich die ja auch weggekriegt davon und die ist groß geworden mit meinen Kindern und es ist nie was passiert, weil ich dann natürlich auch die Regeln ganz klar gestellt habe, nachdem das Thema mit Bewegungsreizen erledigt war. Trotzdem sind das Hunde, die diese Erlebnisse schon hatten, die immer sofort wieder anzuschalten sind mit solchen Sachen. Das muss man sich einfach klar werden. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, denen situativ zu erklären, in diesem Kontext ist es ein absolutes No-Go, dass du einem Bewegungsreiz hinterhergehst. Und wenn das nicht gehen sollte oder ich nicht dabei sein sollte, dann muss ich natürlich Hund und Kind trennen. Das ist gar keine Frage.
Sehr gut, das wäre nämlich schon meine nächste Frage gewesen. Wenn man jetzt einen Hund hat, der mal aufs Ballspielen in Anführungsstrichen sehr fixiert war und man das schon gemacht hat, ob das dann ausschließt, dass man ein Kind bekommt oder diesen Hund abgeben muss.
Nein.
Und da würdest du sagen, nein, man kann Hunden das erklären oder man muss es halt wissen und managen.
Genau.
Was gibt es denn für Verhaltensweisen, wo du sagen würdest, da jetzt ein Kind zum Hund richtig, richtig schwierig?
Ja, alles, was mit Aggressionsverhalten gegenüber Menschen zu tun hat. Und ich spreche jetzt hier nicht, das ist ein Hund, der knurrt mal jemanden an, weil er ihm zu nahe kommt und weil er seinen Tanzbereich als überschritten sieht und sagt, ich drohe und ich habe damit Schwierigkeiten, sondern Hunde, die definitiv eine Karteikarte haben, wo es Vorfälle gegeben hat mit Verletzungen, ähnlichen Dingen und sowieso Hunde, wo nicht einzuschätzen war, warum es passiert ist. Es gibt immer wieder Situationen.
So diffuses Aggressionsverhalten.
Ja. Ich weiß, meine Eltern zum Beispiel, den ersten Dackel, Rauhaar-Dackel, den meine Eltern hatten, Petrus, der schönste Rauhaar-Dackel übrigens, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe ihn zwar nur auf Fotos gesehen, aber ich habe nie wieder einen schöneren gesehen. Der ist einfach freudig auf Leute zugegangen, Schwanz gewedelt, der ganze Körper hat gewackelt und er hat sofort zugebissen und ist da drin hängen geblieben. Ne? Also meine Mutter ist Tierärztin, kam zu meinem Vater dann dazu, das war Anfang der Beziehung und der hing mehrfach in ihrem Arm und hat durchgebissen. Das heißt, es war einfach bis heute, und meine Eltern reden sehr häufig noch davon, von diesem Hund, weil auf der einen Seite eine sehr große Liebe und eine sehr große Zuneigung bestanden hat und immer diese Frage nach dem Warum. Es war für niemanden ersichtlich, wann dieser Hund entschieden hat, das zu tun. Und es gab auch wenig drohende Geschichten oder es gab auch nicht so der schnappt nur mal, sondern der hat einfach immer genau dann voll zugewissen. Und zu der Zeit hatten sie einfach noch keine Kinder. Das war schon mal ein großer Vorteil und sie sind in ein gutes Management dann gegangen. Das ist, tut dann jetzt auch erstmal nichts mehr weiter zu der Geschichte dazu. Aber das ist wirklich etwas, wo ich sagen würde, es geht nicht. Sucht dem Hund ein anderes Zuhause oder findet eine andere Möglichkeit, weil damit wird keiner happy. Und wir wollen ja auch nicht, dass Hunde, die wirklich Schwierigkeiten haben. Oder es gibt natürlich auch Hunde, Secondhand-Bereich, die Schwierigkeiten prinzipiell mit Kindern haben. Und es mit Erwachsenen zum Beispiel gut geht, aber mit Kindern merkt man einfach eine andere Anspannung, eine andere Körpersprache gegenüber Kindern. Und sie haben vielleicht auch schon irgendwo mal in einem anderen Kontext gebissen oder Aggressionsverhalten gezeigt. Und ich kann mir hochrechnen, dass wenn es dazu kommt, dass es eben nicht nur ein Schnapper ist, sondern es gebissen wird, auch dann würde ich immer dazu empfehlen, sich über alternativen Gedanken zu machen, was für Möglichkeiten habe ich, was für Möglichkeiten hat der Hund, woanders zu leben. Weil die Situation, auch solche Situationen zu managen, wird sehr, sehr schwierig. Das heißt, das müsste ja schon so sein, dass das räumlich oft getrennt wird. Der Hund immer mit Maulkorb rumläuft. Bei Maulkörben ist es halt ein Riesenproblem, Maulkörbe und Kinder. Der stupst dann einfach, der braucht ja nur freundlich ein Kind anstupsen. Maulkörbe, sichere Maulkörbe tun weh. Und auch da immer diese...
Also da sprechen wir halt über Draht und das ist einfach, das kann auch blaue Flecken verursachen, das kann auch mega gefährlich sein mit einem Drahtmaulkorb, einem Kleinkind und so weiter, ja.
Und der braucht ja nur freundlich dahin gehen und sagt, schmiegt seinen Kopf an so ein Kleinkind und sagt, ich möchte gestreichelt werden. Es kann eine völlig unproblematische Situation sein. Aber was die Folge ist, ist ja, dass die Menschen drumherum, sprich die Eltern oder Großeltern oder die Erziehungsberechtigten ununterbrochen auf rohen Eiern laufen. Das heißt, permanent wird abgewogen, geht das jetzt, geht das nicht. Und der arme Hund, jetzt habe ich ihn schon 2 Stunden im Schlafzimmer eingesperrt und eigentlich müsste der mal raus, aber ich kann gerade nicht, weil das Kind... Und du bist permanent in diesem Abgleich. Und ich finde, das ist das Ausschlaggebende, dass man sich ernsthaft Gedanken machen muss für den Hund und auch für die eigene Familienkonstellation. Und muss eben die Verantwortung dann übernehmen.
Und auch da wird es vielleicht jetzt jemand geben, der mit seinem Hund irgendwie auf einem großen Hof wohnt und sagt, es ist gar kein Problem, dass der Hund dann draußen schläft oder immer woanders auf dem Hof ist und das ist super managebar oder so. Also das wird immer irgendwo wahrscheinlich Einzelfälle geben und man ist, keine Ahnung, keine Studentin und so. Da wird es bestimmt jemanden geben, der auch mal einen schwierigen Hund und ein Kind schon zusammen großgezogen hat, kann ich mir vorstellen. Aber die Frage ist wirklich, will man sich das geben?
Ja.
So, und ist es das
wert? Ja, und es ist immer dieses schlechte Gewissen dabei. Und das Thema schlechtes Gewissen oder Sorge nimmt mittlerweile einen sehr, sehr großen Raum in unserem Job ein. Und für mich stellt sich immer die Frage im aktiven Training gar nicht, würde ich damit klarkommen oder nicht, sondern es muss ja immer das Gegenüber sein. Und inwieweit gibt es hier Möglichkeiten, an eine Lösung zu kommen, dass man ehrlich Sorge weniger werden lassen kann und schlechtes Gewissen eben auch. Und schlechtes Gewissen, finde ich, ist immer so ein ankündigendes Merkmal für Sorge. Und das macht doch auch keinen Spaß. Also es ist, und es gibt so viele Leute, die dann eben sagen, oh Gott, wie stehe ich denn da, wenn ich jetzt den Hund abgebe oder wenn ich auch, und wenn es nur eine Lösung ist zu sagen, der Hund geht 3 Tage in die Hundetagespension oder ich habe eine andere Familie, wo der 3 Tage hingehen kann und die restlichen 4 Tage ist er bei uns und da ist die Hälfte der Zeit das Kind im Kindergarten und ich habe dann nur noch 3 Nachmittage übrig, die ich hier managen muss. Das heißt, habe ich ein sehr gutes Management, selbst dann wird man ja auch oft noch angefeindet, anstatt dass man gefeiert wird und wirklich es gesehen wird, dass man sich verantwortungsvoll gekümmert hat um eine gute Lösung. Ich finde es nicht schlimm, egal wie stressig das Leben ist, ob es aufgrund des Kindes ist, ob es aufgrund meiner eigenen Veränderungen ist, ob es ein Umzug ist oder ähnliches, auch dafür zu sorgen, man kann den Hund mit gutem Gewissen in gute Hände abgeben. Das muss nicht immer die Hundepension sein, sondern es gibt ja auch oft sehr fähige Menschen in einem Umfeld, wo man auch da den Hund...
Du meinst jetzt auf Zeit, also für ein paar Wochen so.
Ja, entweder für ein paar Wochen oder auch zum Beispiel, es gibt ja oft die Konstellation, jetzt bei uns, meine Eltern waren immer da, dass ich die Hunde abgeben konnte. Oder Nachbarn oder Freunde oder andere Verwandte, die eben diese Fähigkeit besitzen, auch mit diesem Hund gut umgehen zu können. Sowas gibt es ja auch immer wieder. Und ich finde, es sollte nicht unter Scham gestellt sein, da eine Regelmäßigkeit zu finden, mit solchen Menschen auch ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wir schaffen es im Moment nicht. Ich möchte den Hund eigentlich ungern abgeben, aber könntest du dir vorstellen, den Hund 3 Tage die Woche zu nehmen? Und wir nehmen den die anderen 4 Tage. Redet miteinander. Also das wäre immer mein Appell und mein Wunsch. Und für Probleme gibt's meistens immer irgendwo eine Lösung, wenn man offen darüber redet und diesen Mut eben auch aufbringt, das Thema anzugehen.
Mhm. Ja, und auch so über Management sprechend. Also ich habe ja zum Beispiel auch zwei Hunde, die sich nicht immer grün sind, je nach Zyklusphase. Kann es schon mal sein, dass wenn da jetzt ein Keks auf den Boden geworfen würde und die Jappe nicht schnell genug sich hinlegt, dass sie sich hauen. Das ist für mich einfach ganz klar, wenn ich nicht in der Nähe bin, dann läuft das Kind nicht zwischen den beiden Hunden mit einem Keks zwischen denen rum oder so, ne? Und dann ist einfach immer, es gibt tolle Möglichkeiten mit Kindergitter. Kindergitter sowieso ein Thema, wenn man ein Kind hat oft. Also ja. Kindergitter ziehen ja dann sowieso häufig mit einem Kleinkind ein. Und weil du auch Maulkörbe erwähnt hast, habe ich es manchmal so, dass beide Hunde einen Plastikmaulkorb drauf haben, der natürlich nicht verhindern würde, wenn da wirklich gebissen wird, aber der Hunde hemmen kann, die jetzt nicht darauf aus sind, sich die ganze Zeit doll zu beißen. Oder die sowas wie mal eben in die Hand geschnappt, weil man dem Kind einen Keks rausziehen will aus der Hand und da einfach nicht vorsichtig hingegriffen haben, weil der Hund es nicht gelernt hat, sich am Futter zurückzunehmen. Das würde so einen Plastikmaulkorb schon mal abhalten. Also es gibt da ja auch nicht nur entweder Draht oder kein Maulkorb, sondern noch verschiedene Sachen dazwischen und Leinen, die man dran machen kann und so weiter. Also da haben wir auch in der Management-Folge schon viel drüber gesprochen. Box hast du angesprochen, ist ja auch immer so ein bisschen schwieriges Thema, teilweise verpönt. Ich finde es total wichtig, dass man im Kinderkontext, wenn es darum geht, irgendwie die Sicherheit von kleinen Kindern sicherzustellen, dass man über sowas reden darf, so anderes Zimmer und so weiter. Also und ich glaube auch, dass man das nicht alles so vorplanen kann, sondern dass man da auch so ein bisschen reinwächst. Am Anfang ist das Kind ja auch noch nicht auf dem Boden, sondern auf dem Arm. Und
ja, aber da muss ich echt reingrätschen, weil es genau das ist das, wo bei mir der Fairness-Aspekt, also da gehen immer meine Alarmanlagen und dieses Management, ich gehe da völlig mit dir, dass das gute Möglichkeiten sind. Ich finde es halt super schwierig, wenn der Hund sowas vorher nicht kennenlernen durfte und wenn der Hund da nicht vorher drauf vorbereitet worden ist. Und selbst, ich habe den Säugling und der krabbelt noch nix, aber ich kann mir das hochrechnen, wohin die Reise geht. Und das, finde ich, ist immer etwas, wo ich echt muckelig werde, wenn man erst mit solchen Sachen anfängt, wenn es soweit ist. Das heißt, das Kind fängt an zu krabbeln und dann fange ich an.
Aber da sind wir
ja
wieder beim Thema Frustrationstoleranz, oder? Also, dass du meinst, sowas wie einen Hund vorher schon mal anleihen, vorher schon mal in die Box packen
das
oder
heißt,
in ein anderes Zimmer packen.
Das heißt, der Hund kennt das.
Das ist auf jeden Fall. Aber dass sich sowas entwickelt wie ein Kindergitter oder sowas, das zieht nach und nach auch mit den verschiedenen Phasen des Kindes vielleicht ein, das meine ich.
Ja, und trotzdem achte ich da natürlich auch auf gewisse Zeiten und Möglichkeiten und auch vielleicht, ne, gerade wenn wir dieses Management angehen, das eben nicht immer nur zu machen, wenn die Situationen unschön werden und die Hunde verknüpfen das dann irgendwann, weil das ist ja auch immer die Gefahr von Eltern, dass sie sagen, oh, immer wenn mein Kind isst, ziehe ich den Maulkorb auf und jetzt verknüpft er den Maulkorb blöd oder verbindet das vielleicht mit meinem Kind und mag mein Kind irgendwann nicht mehr. Diese Befürchtungen gibt es ja auch immer wieder, die auch nicht ganz so ungerechtfertigt sind. Und gerade deswegen nochmal der Appell, solche Management-Geschichten, wenn man sie denn braucht oder vielleicht auch, wenn man sie nicht braucht. Ich würde sie trotzdem vorbereiten. Ich würde es einfach machen, dass der Hund
übertrainiert ist. Also den Maulkorb auf jeden Fall vorher
schon
da haben.
Ja, und ich bin übertrainiert. Das ist so, wie ich meinen WelpenbesitzerInnen allen mitgebe, fahrt Bahn und Bus mit den Hunden, egal ob ihr später in eurem Leben Bahn oder Bus fahrt oder nicht. Sondern trainiert sie einfach dran, bringt es ihnen bei, jetzt im Skiurlaub, Lift fahren, Gondel fahren, macht das. Und dann sagen die, ja, warum soll ich das denn machen? Das will ich mit meinem Hund nehmen. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, du lebst 15 Jahre mit so einem Hund zusammen, roundabout, und du weißt nicht, in welcher Form Dinge auf dich zukommen, wo man später dankbar ist und sagt, mein Gott, was ein Glück, dass ich das vorher schon mal trainiert habe für den Hund. A, dass der Hund das kann. B, dass der Hund weniger Stress damit hat. C, dass er es nicht verbindet mit irgendwelchen blöden Situationen. Und ich finde es einfach auch nur fair, dass der Hund dann nicht ins kalte Wasser geworfen wird. Und wir sind in so vielen Bereichen immer wieder dabei, oh, der arme Hund und hier der arme Hund und das können wir ihm nicht antun und Schnicki-Schnack und hier das feine Bettchen und da der tolle Napf und das Mäntelchen und das Geschirr und so weiter. Aber in dem Punkt, Hunde auf gewisse Verhaltensgeschichten, Management, Umweltreize und so weiter ehrlich darauf vorzubereiten, dass sie wirklich gut damit umgehen können und damit so wenig wie Stress haben. Das ist nämlich anstrengend und mühsam und das muss man wiederholen und da muss man sich einen Plan machen und da muss man sich ein Konzept machen. Da zwickt es bei den Leuten immer. Und das ist etwas, das merkt ihr jetzt auch schon an meiner Art, wie ich rede, das ist etwas, was mich wirklich echt annervt. Ja, und das, finde ich, ist echtes unfaires Verhalten Hunden gegenüber und nicht, ob sie durch den Regen laufen und eben keine Regenjacke anhaben.
Also vor allem nicht der Gedanke, ja, ich habe ja dann frei, wenn das Baby kommt, dann kann ich ja noch den Hund erziehen.
Genau.
Nee, das soll schon vorher passieren. Ja. Bestenfalls vor der Schwangerschaft, ansonsten in der Schwangerschaft.
Ja. Und wenn ich aus irgendwelchen Gründen das nicht kann, dann gebe ich diesen Erziehungsauftrag auch gerne an jemanden ab. Ne? Meistens gibt es ja auch Partner, das heißt, auch die kann man ja schön mit einbeziehen, dass man sich sowas aufteilt, wenn einem das zu viel wird oder die Schwangerschaft nicht gut verläuft oder was auch immer im Leben dazwischen kommt, dass das zeittechnisch nicht geht, ist es mir aber wirklich wichtig. Dann gibt es Mittel und Wege und Möglichkeiten, den Hund eben auf die Veränderungen im neuen Leben vorzubereiten.
Mhm. Und trotzdem fände ich es gut, wenn wir ein bisschen denen, die eher so auf der Richtung Übervorbereitungsseite sind, also die jetzt schon länger bei dir im Hundetraining sind oder bei mir im Hundetraining sind, schon eine gute Leinführigkeit erarbeitet haben oder da zumindest dran sind, ein häusliches Programm gemacht haben, Frustrationstoleranz und Stellvertreterkonflikte, dass man denen vielleicht auch so ein bisschen mitgibt. Man kann nicht alles vorhersehen und vorhersagen und Dinge zeigen sich dann auch so ein bisschen. Also ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wie meine Hunde genau sind mit einem Kind, was dort bei mir zu Hause reinwächst. Ich habe vorher das mal getestet mit Kleinkindern und war wohl zu Besuch, aber das ist nicht dasselbe, wie wenn ein Baby, was zur Familie gehört und immer da ist, dazukommt.
Ja.
Also es gibt so Sachen, die kann man rausfinden, aber du kannst es nicht hundertprozentig kontrollieren und wissen, wie es dann wirklich wird.
Nee, und diese Controlletti-Geschichte, ich meine, Stichwort Helikopter, gibt's bei Mensch und also bei Kindern und bei Hunden ja auch. Das heißt, das ist natürlich das andere Extrem, ja. Und wie es in allen Sachen so ist, will man dieses Extrem auch nicht. Das heißt, man macht das auch alles schon ganz besonders dadurch, dass man alles übertrainiert und jede Möglichkeit schon abtrainiert hat. Und also abtrainiert meine ich in Form von erledigt, damit bloß nichts passiert. Und das ist natürlich auch nicht gesund. Aber da sind wir ja auch schon wieder in dem Thema, dass es stresst. Es stresst sich, so wahnsinnig viele Gedanken zu machen, was alles passieren könnte. Und ich habe vielleicht einfach den netten Labrador, der einfach nur verfressen ist. Ja, mein Gott. Und das wird sich auch geben. Und in den Podcast-Folgen vorher habe ich das ja auch immer schon sehr vertreten, zu sagen, lass das ein oder andere auch ruhig mal laufen. Und auch im Bereich von Kindern, wenn der Hund jetzt dann halt die Finger mal ableckt, weil die lecker schmecken nach irgendeinem Babybrei und ich habe da nicht gleich hingeguckt, dann, mein Gott, dann lächelt man drüber und sagt, jo. Die Kinder lachen sich meistens kaputt darüber und sagen, es ist lustig, weil es ein lustiges Gefühl ist, wie irgendwelche matschigen Hände abgeleckt werden und die Hunde hatten ihren Erfolg, weil sie endlich noch was vom Brei abgekriegt haben. So what? Natürlich geht man davon aus, dass sie entwurmt sind regelmäßig und so weiter und das sind Grundsätzlichkeiten, wo ich finde, darüber muss man nicht sprechen, aber solange es nicht um Gefahr geht und man hat einen Hund, wo noch nie wirklich irgendwas auffällig war, muss ich natürlich auch nicht den Teufel an die Wand malen und ich kann nicht vorher alles. Im Gegenteil, ich glaube sogar, wenn ich einen unkomplizierten Hund habe und ich weiß, das Kind steht ins Haus und ich fange an, auf einmal mich in die Richtung so zu verändern, aus der Sorge heraus und aus den Bildern heraus und aus den Geschichten, die mir herangetragen werden, heraus, kann ich meinen Hund auch verrückt machen mit solchen Sachen. Das ist dann die Kehrseite der Medaille.
Ja, voll. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen ermutigend, aus der Folge rauszugehen. Haben wir ja jetzt schon, aber meine Hündin, ich konnte mit der nicht und kann mit der auch oft immer noch nicht an der Kita vorbeilaufen, weil da schreiende Kinder sind, weil die so Schiss hat und die ist echt ein saukomplizierter, nicht gut angepasster Hund aus Rumänien. Und was sie wirklich toll macht, ist mit dem Kind hier zu Hause zusammenleben. Also Haus- und Hofhund mit, das Kind gehört zur Familie, das ist, also sie ist der super Kinderhund. Und der Aussie, der hier gut erzogen wurde und sonst was, der ist okay. Also
ob der Rassehund ist.
Ja, also manchmal kommt es auch zu Überraschungen, wenn die man nicht so planen kann. Ne? Also ich habe mir vorher auch als Cleo eingezogen ist, die war lange meine Pflegehündin, habe ich lange überlegt, darf sie bleiben wegen dem Thema Kinderwunsch, weil ich wusste, ich will irgendwann Kinder haben oder ein Kind haben. Und das war mit mein Hauptding, warum ich so lange gezögert habe. So. Und trotzdem gibt es manchmal dann auch Hunde, die nicht zu negativen Überraschungen führen, sondern denen man es, wo man gar nicht dachte, dass es möglich ist, vielleicht die zu ganz positiven Überraschungen führen können. Also geht in beide Richtungen, kann sein.
Ja, und man kann halt nicht alles immer vorausplanen. Das ist, und es tut auch nicht gut, ne? Es tut dem eigenen Gefühl nicht gut und auch Dinge, es würde ja auch ganz häufig schöne Erlebnisse einfach verhindern. Und es gibt so wundervolle, schöne Erlebnisse mit Kind und Hund. Auch eben, wie du sagst, mit dem ein oder anderen
Hund. Sag mal
eins. Dem, die schwierig
sind. Sag mal schöne Erlebnisse mit Kind und Hund. Also ich kann mir vorstellen, wenn man so überlegt, wie könnte es sein, dass das ja auch, man sich das so ausmalt, aber vielleicht gar nicht so Bilder im Kopf hat. Vielleicht da kannst du unseren ZuhörerInnen ein paar Bilder in den Kopf pflanzen.
Ich hatte tatsächlich eine Familie, das ist schon ein bisschen länger her. Die hatten einen komplizierten Hund, möchte ich es gerne mal nennen. Und einen heranwachsenden Jungen. Und da war tatsächlich, ging das so im Grundschulalter eigentlich los. Der Junge war nicht einfach, also das Kind war nicht einfach und der Hund auch. Die waren sich nämlich eigentlich gar nicht so unähnlich. Und das fand ich schon total spannend von Anfang an. Und die Eltern haben aber immer versucht, die so auseinander zu dividieren. Das eine Problem rechts, das andere Problem links. Und die sollen bloß nichts miteinander zu tun haben, weil es könnte knallen. Und ich habe, je länger ich die dann kennengelernt habe, habe ich gedacht, eigentlich passen die super gut zusammen und vielleicht ergänzen die sich. Und das in einem kontrollierten Rahmen mal laufen zu lassen, dem Jungen, der war Ende Grundschulalter, glaube ich, als wir uns kennengelernt haben, gewisse Aufgaben schon mal zu geben, die man ihm sonst nicht zutraut. Ne? Gerade weil er so schwierig war, hat man dem wenig zugetraut. Und dann hat man gesagt, so, jetzt nimmst du mal den Hund. Der hat auch einen Maulkorb draußen getragen, weil er unverträglich war mit anderen Hunden, war aber nicht so ein großer Hund, war ein relativ gut handelbarer Hund. Und das hatte ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt. Dann kam der zu mir und dann habe ich gesagt, so, wir laufen jetzt mal los. Und ich habe eine Kollegin entgegenkommen laufen lassen mit einem anderen Hund und wusste, dass der Hund des Jungen pöbeln wird. Ich wusste aber auch, dass der den halten kann, weil wir das vorher geübt haben. Und der hatte ein Erfolgserlebnis mit diesem Hund. Und der fand das Verhalten des Hundes auch überhaupt nicht schlimm, weil er das Verhalten von sich aus sehr, sehr gut kannte. Und das war eine super schöne Entwicklung. Das war der Start in eine richtig, richtig gute Beziehung. Und dieser Hund und dieser Junge sind wirklich sehr, sehr gut miteinander gewachsen. Natürlich haben wir die Eltern so ins Boot geholt, dass die nicht zu eigenständig werden im Laufe der Zeit. Aber es war eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil da stand wirklich kurz davor, wir trennen uns von dem Hund, weil das geht nicht. Und es war sehr viel Stress in dieser Familie. Und letztendlich hat das ein wunderschönes Ende genommen. Also weil eben da jemand auch mit diesem Aggressionsverhalten von dem Hund überhaupt keine Schwierigkeiten hatte. Dieser Junge hat auch gerade gesellschaftlich, dem war das doch shit egal, was andere Leute von ihm gedacht haben, dass der Hund pöbelt. Und das war für den Hund super toll und für den Jungen letztendlich auch. Also das war eine sehr, sehr schöne Geschichte und davon gibt's natürlich noch etliche, auch aus meinem Privatleben mit meinen Kindern und meinen Hunden und so viele Situationen, wo ich auch schon die Luft angehalten habe, obwohl ich wirklich unkomplizierte Hunde mit Kindern habe, aber wo ich auch die Luft schon mal angehalten habe und dann gesagt habe, komm Katinka, trau dich, was soll passieren, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, es könnte der Kratzer an der Hand sein. Aber es gibt eine Erfahrung, die da draus gezogen werden kann. Und so war es meistens auch. Und sie können meistens doch auch gerade die Kinder, gerade mit ungemütlichem Verhalten, will ich es mal nennen, gar nicht aggressivem Verhalten oder eher unerwünschtes Verhalten, können Kinder doch teilweise viel besser mit umgehen als wir Erwachsenen, die da sehr verkopft sind. Und das führt meistens doch zu sehr, sehr schönen Situationen. Auch wenn man natürlich da immer ein wachsames Auge drauf halten muss.
Gut, ich würde sagen, das ist unser Schlusswort, oder?
Das war so meine Absicht.
Dann gehen wir raus aus der Folge. Ich hoffe, ihr nehmt mit, dass es individuell ist, dass ihr euch beraten lasst, dass es auf feine Anzeichen manchmal ankommt.
Ja, und wir natürlich auch für euch da sind, ne? Also, und das finde ich auch wichtig, auch wenn wir jetzt hier diese Podcast-Folgen aufnehmen, gibt ja doch manchmal auch immer so Hemmungen, dass man sagt, boah, die kann ich ja nicht anfragen, weil die haben bestimmt total viel zu tun und hin und her. Ich finde, auch das sollte man mal sagen, dass wir ja auch hier uns präsentieren und ja, wir haben eine eigene Hundeschule und wir sind vielleicht noch Dozenten oder haben noch genügend andere Sachen zu tun, aber ich finde es auch völlig legitim, dass ihr uns ansprechen könnt und auch wir für euch da sind und ihr dann auch feststellen könnt, ob das alles heiße Luft ist, was man hier so erzählt oder eben auch nicht.
Ja, voll. Hast du gut gesagt. Gute Ergänzung. Dann wünsche ich dir mit Kindern und Hunden einen ganz wundervollen Abend.
Dankeschön.
Und danke für das Gespräch, liebe Katinka.
Ich danke dir auch, Iona. Mach's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao. Das war sie, die Folge zum Thema Kinderwunsch mit Hund bzw. mit schwierigem Hund. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr auch mal eine Frage zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!